Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chicos Waldwelt, dem grünen Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Chris und heute möchte ich dich mit in ein ganz spannendes Thema aus der Pflanzenwelt nehmen. Und zwar geht es um primäre und sekundäre Pflanzenstoffe. Aber es geht auch darum, wie diese auf unsere Hunde wirken. Und dafür möchte ich dich einladen, heute einmal zu lauschen und zu schauen, was die Natur eigentlich für geniale Ideen erfunden hat, sozusagen, um uns in unserer Gesundheit zu helfen. Und ja, erst möchte ich dir einen kleinen Überblick geben, was so der Unterschied ist zwischen primären und sekundären Pflanzenstoffen und dann gemeinsam mit dir schauen, wie das Ganze auf den Hund wirkt. Primäre Pflanzenstoffe. Ja, was ist denn nun der Unterschied? Also primäre Pflanzenstoffe sind im Grunde Kohlenhydrate, Proteine, Fette, aber auch Vitamine und Mineralstoffe, die die Pflanzen tragen und die auch für die Pflanzen lebensnotwendig sind. Diese sind nicht nur bei den Pflanzen an Wachstum, Energiegewinnung und Stoffwechsel beteiligt, sondern auch bei uns Menschen und natürlich bei den Hunden. Im Gegensatz dazu gibt es noch die sekundären Pflanzenstoffe. Das sind chemische Verbindungen, die die Pflanzen brauchen und auch zusätzlich bilden, zum Beispiel vor UV-Strahlung, um dich davor zu schützen oder zum Schutz vor Fressfeinden oder vor Krankheiten oder auch der Kommunikation untereinander zwischen den Pflanzen und Bäumen dienen. Und diese sind nicht unbedingt lebensnotwendig, aber hochwirksam im positiven wie im negativen Sinne. Und da wird es nämlich schon ein bisschen spannend, weil sekundäre Pflanzenstoffe können uns Menschen und Hunden sehr helfen, weil sie häufig antioxidativ, entzündungshemmend und antibakteriell wirken. Aber manche sind auch wirklich giftig und können uns und unseren Hunden die Lichter ausknipsen. Und das wollen wir natürlich nicht. Ja, wie wirken denn nun die sekundären Pflanzenstoffe auf die Hunde? Lass uns doch mal schauen und tief in die Pflanzenapotheke greifen, denn die sekundären Pflanzenstoffe sind halt wie gesagt biologisch aktive Substanzen, die Pflanzen als natürliche Abwehr-, Lock- oder Signalstoffe verwenden sozusagen. Und jetzt wird es tricky, es gibt über 30.000 verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe, die bis heute nachgewiesen worden sind, wahrscheinlich gibt es noch viel, viel mehr. Aber nur eine Handvoll von Stoffgruppen. Und die Stoffgruppen wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Wenn du dir jetzt denkst, du weißt gar nicht, wie eine Pflanze Abwehr, Lock- oder Signalstoffe sendet oder ob du das überhaupt sehen kannst, dann nehme ich dich an die Hand und zeige dir, dass du diese auf jeden Fall auch erkennen kannst. Und zwar nutzen wir hierfür unsere Sinne und ich glaube, die größte Wahrnehmung geschieht bei uns Menschen über die Augen und viele sekundäre Pflanzenstoffe sind auf jeden Fall farbgebend. Wir haben vor allen Dingen die Flavonoide. Diese sind häufig bei blau oder violetten oder auch roten Färbungen zuständig. Also wenn du das nächste Mal eine Beere, eine Traube siehst, dann weißt du, hier sind viele Flavonoide enthalten. Sicherlich kennst du auch diese wunderschönen Orangen oder orangenen Farben, das, was zum Beispiel in Karotten vorkommt oder in Kürbissen, das sind die sogenannten Carotinoide. Und das sind auch die häufig in Lebensmitteln für die Färbung verwendet werden. Wenn du mal irgendwie eine Packung hast, wo du denkst, da steht einiges drauf, schau doch mal rauf, ob du da was findest. Also wir können sie über die Farbe wahrnehmen, aber häufig auch über die anderen Sinne wie Geruch oder Geschmack. Und die Bitterkeit, die Schärfe und häufig auch der Duft weisen auf sekundäre Stoffe hin. Zum Beispiel haben wir Bitterstoffe ganz klar im Löwenzahn oder auch im Chicorée. Scharfstoffe, Meerrettich. Ja, wenn du mal ein Meerrettich gebissen hast, dann weißt du, was wirklich scharf bedeutet. Oder halt auch das Senföl aus der Kresse zum Beispiel. Und wenn wir über den Geruch gehen, dann haben wir natürlich aromatische Stoffe durch die ätherischen Öle, wie zum Beispiel in der Minze oder im Thymian. Und häufig findet man diese auch, also diese sekundären Pflanzenstoffe in Futterzusätzen und sind dann meistens gekennzeichnet mit Pflanzenextrakte, Polyphenole, Gerbstoffe oder Bitterkräuter. Und das sind halt Hinweise darauf für dich, dass du weißt, hier sind sekundäre Pflanzenstoffe am Start. Ja, wenn wir mal gucken, welche die wichtigsten Gruppen sind ungefähr, dann habe ich dir mal einige mitgebracht. Also ich habe schon mal die Flavonoide angesprochen. Die sind im Grunde wichtig für den Zellschutz beim Mensch und Hund, kommen häufig in Blaubeeren vor, Äpfel, aber auch in der Kamille und auch im Ginkgo. Und die haben vor allen Dingen eine sehr antioxidative Wirkung. Also sie schützen die Zellen vor Alterung, Entzündungen. Sie wirken bei Herzproblemen gefäßstabilisierend, aber auch immunmodulierend. Also sie regen das Immunsystem an und haben bei Hunden vor allen Dingen so einen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Anti-Aging-Effekt, da sie aufgrund ihrer Vielzahl an positiven Eigenschaften den Hund unterstützen können, im Alter praktisch eine extra Portion Gesundheit zu bekommen. Aber auch bei Allergien oder entzündlichen Erkrankungen wirken die Flavonoide sehr hilfreich für den Hund und sie können Hunde unterstützen, wenn sie gerade krank waren, also in der Genesungsphase, durch die immunmodulierende Wirkung und so wieder ein bisschen zu Kräften zu kommen. Genau, dann haben wir die Gerbstoffe. Das ist eine ganz besondere Gruppe, finde ich, die sogenannten Tannine, das sind im Grunde auch Magenberuhiger. Wir finden sie häufig in Eichenrinde, Himbeerblättern, grünem Tee oder auch im Salbei. Denn diese wirken adstringierend, also das heißt zusammenziehen. Das heißt, die gereizten Schleimhäute, zum Beispiel in der Magenschleimhaut, werden praktisch beruhigt und abgedichtet. Im Darm wirken sie vor allen Dingen antibakteriell, aber auch schmerzlösend und lindernd. Und das ist immer eine ganz gute Kombination, vor allem bei Hunden, wenn sie leichten Durchfall haben oder auch bei Entzündungen im Maul- oder Rachenbereich, ne, durch diese adstringierende Wirkung. Aber man kann sie auch äußerlich als kleine Tinktur verwenden sozusagen. Ich habe vorhin schon einmal die Bitterstoffe angesprochen, gerade so nach Frühlingskuren oder in Frühlingskuren sehr beliebt. Das sind nämlich die kleinen Helferchen für die Leber, die Galle und auch den Appetit. Hier natürlich der ganz klare und ganz große Vertreter, der Löwenzahn. Aber auch Pflanzen wie der Enzian, die Artischocke oder die Schafgarbe sind hier mit zu nennen. Und diese regen im Grunde die Speichel- und die Magensaftproduktion an. Alles, was natürlich wichtig ist für eine gesunde Verdauung. Sie unterstützen die Leber beim Entgiften. Also das heißt, der Stoffwechsel des Hundes wird praktisch angeregt und sie wirken appetitanregend. Also Bitterstoffe machen in der Regel auch immer so ein bisschen hungrig, wenn die Verdauung gut läuft und man nicht so überfressen ist. Das heißt, wenn Hunde häufig appetitlos sind, dann kann man im Grunde mit Löwenzahn ganz gut unterstützen oder auch mit anderen Bitterstoffen. Und auch wenn der Hund gerade eine Medikamentenkur durch hat, ist das eigentlich was, was die Leber sanft unterstützt, die unerwünschten Stoffe aus dem Medikament, sage ich mal, wieder so ein bisschen auszuleiten. Wichtig ist natürlich, dass ihr auch hier immer genug Wasser bereitstellt für den Hund. Und wenn ihr das Gefühl habt, die Verdauung ist so ein bisschen träge, dann ist das was, wo ihr die Bitterstoffe unterstützen könnt. Vielleicht kennst du noch den kleinen Kräuterschnaps, schon mal gehört, da sind häufig auch Pflanzen drin, die aus Bitterstoffen bestehen und halt so die Verdauung nach einem schön üppigen Mal All-You-Can-E-Buffet wieder anregen, bevor man dann ins Fresskoma fällt. Dann haben wir noch die Saponine. Das sind die sogenannten Seifenstoffe. Diese wirken vor allen Dingen schleimlösend, aber auch immunaktivierend. Typischer Vertreter ist die Süßholzwurzel, der Ginseng oder auch der Hafer. Gerade bei Husten können sie helfen, den Schleim zu lösen, um den Husten abhusten zu können. Sie sind so ein bisschen immunaktivierend, also sie unterstützen das Immunsystem, aber sie helfen auch dem Darm, die Nährstoffe aus der Nahrung sozusagen zu resorbieren. Und bei Hunden häufig nach trockenen Husten, zum Beispiel nach dem Zwingerhusten, dann kann man das ganz gut nehmen. Und bei einem geschwächten Immunsystem können diese Stoffe hilfreich wirken. Wichtig ist halt, dass zu viel von den Saponinen auch den Magen reizen können, sowohl bei Mensch als auch bei Hund. Und in der Regel nimmt man das dann meistens als Tee zu sich. Dann haben wir noch Die wunderschönen ätherischen Öle wird auch immer bekannter, denn die sind nicht nur schön duftend, sondern auch super wirksam. Wir haben zum Beispiel den Thymian, Oregano, Fenchel, Anis oder auch die Minze. Und diese ätherischen Öle wirken häufig antibakteriell, krampflösend, aber auch schleimlösend. Und die ätherischen Öle, die in den Pflanzen enthalten sind, die wirken vor allen Dingen bei Verdauungsbeschwerden oder bei Blähungen. Ganz klar ist hier der Fenchel und der Anis zu nennen. Ich glaube, jeder von uns kennt das, diesen Fenchel-Anis-Kümmeltee. Das ist ja eigentlich genau das, was man bei Beschwerden im Bauch oder bei Blähungen zu sich nehmen kann, um den Magen so ein bisschen zu beruhigen, die Krämpfe zu lösen. Und der Thymian ist natürlich bei Erkältungssymptomen ganz, ganz vorne dabei. Ja, wichtig ist, dass man rein ätherische Öle den Hunden nicht geben sollte, schon gar nicht ins Futter, denn da können wenige Tropfen schon wirklich lebensgefährlich werden für den Hund. Auch hier am besten immer beraten lassen, wo es welche gibt und vor allen Dingen, wie die Anwendung ist. Das ist ganz wichtig. Und man kann diese Fenchel zum Beispiel auch trocknen lassen und dann übers Futter geben. Vor allen Dingen abgekühlt und ungesüßt. Und eine andere Möglichkeit wäre auch hier, dem Hund zum Beispiel mit ein bisschen abgekochten Fencheltee ins Futter ihn zu unterstützen in der Verdauung und im Magenbereich. Entscheidend natürlich auch hier die Größe und die Rasse und vor allen Dingen auch das Gewicht. Ja. Dann haben wir noch eine ganz besondere sekundäre Pflanzenstoffgruppe, so. Das sind die Senföle oder halt auch die Schafstoffe. Die wirken vor allen Dingen in der Regel gut gegen Bakterien, denn sie sind antimikrobiell und sie wirken durchblutungsfördernd sowie schleimlösend. Wichtig, diese müssen oder sollten in seltenen Gaben an den Hund gegeben werden, denn für viele Hunde sind die wirklich zu scharf, also Hunde haben ein anderes Schärfebewusstsein als wir und wir untereinander haben ja auch oft, für den einen ist das eine schon scharf und für den anderen, der lacht darüber, ne? Und auch hier würde ich immer mit dem Tierarzt oder mit dem Tierheilpraktiker Rücksprache halten, um halt zu schauen, wie da die gute Dosis sein könnte. Und gerade bei Hunden mit empfindlichen Mägen oder Magen sollte man das lieber vermeiden. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen die sekundären Pflanzenstoffe ins Futter? Bei manchen Fertigfutterpräparaten oder Mischungen sind sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, entweder als Extrakt oder als Pulver, also in sehr geringen Mengen. Und wenn du diese gezielt pflanzlich therapieren willst, zum Beispiel weil du aufgrund von einem Tierheilpraktikerin oder Naturheilkundeberaterin Empfehlungen bekommen hast, was deinem Hund gut tun könnte, dann kannst du zum Beispiel individuell ergänzen mit Kräutermischungen, getrockneten oder selbstgekochten Gemüsezusätzen oder auch Nahrungsergänzungen mit geprüfter Zusammensetzung. Auch hier würde ich immer auf die Qualität versuchen zu achten und dann manchmal lieber 2 Euro mehr ausgeben und dann wissen, dass man hoffentlich reines und gutes Zeug hat. Genau. Worauf sollte man nachachten, wenn man Pflanzenstoffe an den Hund geben möchte? Entscheidend ist die Dosierung, weniger ist häufig mehr. Also nur weil wir dem Hund viel geben, heißt es das nicht, dass es automatisch gleich viel hilft. Und auch hier ist es ganz wichtig, dass wir artgerechte Quellen kaufen. Also nur weil ich ein Produkt für mich als Mensch kaufe, heißt es noch lange nicht, dass es das für den Hund verträglich ist, weil wir auch nie wissen, was da drin ist. Und ob all diese Zusatzstoffe, die hier für uns Menschen drin sind, auch für den Hund ungefährlich sind. Genau. Dann ist es auch wichtig, immer noch seinen Hund zu beobachten. Wenn er diese Pflanzenstoffe zu sich nimmt, wirkt er müde, apathisch oder erbricht sogar, dann solltest du auf jeden Fall natürlich das Ganze erstmal absetzen und mit Tierärztinnen oder Tierheilpraktikerin Rücksprache halten. Rücksprache halten solltest du auch, wenn dein Hund chronische Krankheiten hat, zum Beispiel bei Arthritis oder Magenverstimmungen. Da kann man gut helfen, aber da würde ich halt mit einer Expertin oder einer Expertin auf jeden Fall gemeinsam einen Plan ausarbeiten. Ja, Welche Pflanzen sind denn jetzt nun für Hunde sinnvoll? Ich nenne dir nochmal ein paar, dass du zum Schluss nochmal so ein paar mit auf den Weg bekommst. Also Karotten auf jeden Fall. Dann haben wir den Fenchel, die Kamille, Löwenzahn. Auch Hagebutte ist super gut für den Hund, gerade weil die sehr viel Vitamin C enthält. Und die Brennnessel. Die Brennnessel ist wirklich so ein reines Powerfood. Also ist auf jeden Fall zu Unrecht verschrien als Unkraut. Meiden sollte dein Hund auf jeden Fall Zwiebeln, Knoblauch nur in ganz geringen Mengen, aber auch da immer nach individueller Medikation. Knoblauch ist ja auch sehr umstritten bei Hunden. Avocados hochgiftig, Weintrauben, Macadamianüsse oder halt auch der wunderschön anzusehende Fingerhut. Ja, und was konntest du jetzt aus dieser Folge heute mitnehmen? Sekundäre Pflanzenstoffe sind eigentlich kleine Schätze aus der Natur, nicht nur für dich als Mensch, sondern auch für deinen Hund. Und sie können deinen Hund stärken, schützen oder auch beruhigen, vor allen Dingen, wenn sie richtig eingesetzt werden. Und was für dich wichtig ist, dass du auf jeden Fall auf die Herkunft achten solltest, auf die Dosis und die Pflanzenstoffe an das Alter und den Gesundheitszustand deines Hundes anpassen solltest. Ja. Das war's von meiner Seite für heute mit der pflanzlichen Power für uns und unsere Vierbeiner. Und teile die Folge doch gerne mit einem Hundemenschen, den du kennst. Und schalte beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, wir nehmen Wildkräuter unter die Lupe. Und bis dahin, bleibt gesund und naturverbunden.